Hallo, schwarzes Mädchen. Warum du mit Weißen nicht mehr über Rassismus sprechen willst, sagst du. Ja, ich mit dir auch nicht. Wie du mich schon anschaust, so vorwurfsvoll. Ich bin dein Täter. Und wieder einmal soll ich mich schämen. Wieder einmal sagt man mir, wer ich sei, was ich für Absichten habe, was ich denke. Böses natürlich. Böses, das ich nicht als meines wiedererkenne, aber das Gegenüber, das weiß es ganz genau. Ich bin die da. Wer ich wirklich bin, was ich wirklich denke und fühle, was meine Absichten sind, ist ungültig. Jedes Wort von mir wird entsprechend gedeutet werden, die Täterin, das Böse, ganz klar die da. Jemand anders bestimmt über mich. Ich bin nichts, niemand, ich gelte nichts. Meine Stimme wird mir genommen, ich bin verloren, ohnmächtig, sprachlos. Warum geschieht mir das immer noch, immer wieder? Ich bekomme keine Luft mehr, es bohrt in mich hinein, ich gelte nichts. Meine Gefühle? Nichts. Ich werde stumm, ausradiert. Okay, okay, das ist jetzt mein Trauma. Aber du kennst das auch, nicht wahr? Deshalb bist du so wütend. Und du hast recht. In der europäischen Denktradition besteht ein abwertendes Bild des schwarzafrikanisch aussehenden Menschen. Und heimlich still und leise wird es fortgeschrieben im armen Afrikanerlein, dem der Westen helfen muss. Es betrifft nicht den orientalisch wirkenden Menschen, nicht den asiatisch wirkenden, es betrifft dich. Mit aller Wucht, denn nur dich und die, die ähnliche ethnische Züge zeigen in der europäischen Wahrnehmung, würde man Neger nennen. Hallo, schwarzes Mädchen, bist du noch da? Jetzt habe ich es ausgesprochen. Jetzt bist du sicher, ich bin dein Feind. Dieses Wort ist das Wort, das all deinen Schmerz fasst, das all deinen Schmerz aufruft. Es ist dein Trigger. Wie fühlt sich dieses Wort an? Wie ein Messer ins Herz? Meine Trigger haben sich so angefühlt. Ein Messer ins Herz, ein plötzliches Loch im Boden, das sich unter mir auftat. Bestimmte Worte, ein Thema, das für alle anderen eine Quelle der Freude zu sein schien, war mein Abgrund des Schmerzes, in den ich hineinkrachte, heulend, mich krümmend, ohnmächtig, voller Scham ob meiner Unfähigkeit, meiner Schwäche, mein heimliches Anderssein, ich vor den anderen, der definitive Beweis, dass ich nicht wirklich hierher gehöre, nicht in diese Welt, nicht zu diesen Menschen. Und sie merkten es. »Was stellst du dich so an? Was ist los? Ach du, willst manipulieren, andere ausnützen, schäm dich! Du bist so und so und nicht richtig!« Immer, wenn ich mich besonders ohnmächtig fühlte, wurde ich zu irgendjemandes Täter, zu irgendjemandes Schießbudenfigur, zu irgendjemandes Spuckeimer. »Na, du lädst es doch geradezu ein, dass man auf dich drauftritt!« Selber schuld. Aber nur manchmal wurde das laut. In meinem Kopf war es dafür viel lauter. Immer mehr schwarze Löcher, immer größer der Schmerz, bis ich fast nicht mehr weiter konnte. Erst als mir jemand wirklich zuhörte, konnte der Schmerz anfangen zu heilen. Du? Möchtest auch gehört sein. Du möchtest nicht, dass man dich weiter mit diesem Wort demütigt. Du hast recht. Niemand darf dich so nennen. Aber wenn das Wort nicht einmal mehr ausgesprochen werden darf, wenn es mit einem so starken Tabu belegt wird, dann wird es nicht schwächer, es wird mächtiger, es wird giftiger, es wird zur ultimativen Waffe, mit der die, die andere demütigen wollen, dich bewusst attackieren. Aber vielleicht schlimmer noch, es wird zur Waffe, mit der man schnell den Täter markieren kann, und sobald jemand als Täter markiert ist, hat er seine Menschlichkeit verwirkt. Sein Recht, angehört zu werden, seine tatsächliche Haltung darzulegen. Ab mit ihm oder ihr. Er oder sie wird sich aber dann als Opfer fühlen. Ein wachsendes Minenfeld. Weißt du, dass es Momente gab, in denen ich Menschen wie dich beneidete? Menschen, die einer definierten Opfergruppe angehören. Mein Anderssein war anders. Es schien nur mir zu gehören, ich vor dem Rest der Menschheit. Und es gab nur eine Person, die dafür verantwortlich war, mich. Mir blieb nur die Scham ob meines unsichtbaren Makels, dieser verzweifelten Unfähigkeit, die ich dir nicht verraten werde. Zu groß scheint die Gefahr, dass man mir damit meine Respektabilität aberkennt. Irgendwann verwandelte sich diese Erfahrung in ihr Gegenteil. Der Schlüssel war vielleicht eine blitzartige Erkenntnis, irgendwann in meiner Kindheit. Oh, die anderen Kinder haben ja auch Angst. Die scheinbar im Gegensatz zu mir in dieser Welt problemlos zu Hause waren. Im Laufe meines Lebens konnte ich erfahren, dass der Schmerz auch in anderen Menschen haust, das Anderssein. Auf eine andere Weise. Aber je genauer man hinsieht, desto ähnlicher wird der Grund dieser Schmerzen. Ich bin gar nicht anders als die anderen, nicht wirklich. Vielleicht ist nicht einmal mein so schmerzerlebtes Handicap so einzigartig, wie es mir immer schien. Ich bin Mensch und ich gehöre hierher, zu all diesen Menschen. Und weil ich so allein vor der Menschheit stand, ist das vielleicht der Grund, warum die Menschheit, die gesamte Menschheit, mir heute als eine Einheit erscheint. Und weil ich mich so lange fremd gefühlt habe, mag es sein, dass ich mich den Außenseitern nahe fühle. Und weil ich so viel wissen wollte über das Wesen der Menschen und seine Ursachen, habe ich mich für andere Kulturen interessiert. Weil ich so eingeschlossen war in mir selbst, habe ich großen Respekt vor den Weitgereisten. Sie sind mir Botschafter. Von ihnen kann ich lernen. Aber letztendlich lerne ich von allen. Alle Menschen um mich sind Fremdlinge, die bedrohlich sein können oder die vertraut werden können. Ich habe eine Freundin in Bayern. Nennen wir sie mal Ellen. Sie hat in Wirklichkeit einen viel schöneren Namen, aber den verrate ich euch nicht. Ellen ist toll, habe ich zu meinem Freund gesagt. Und als ich sie im Herbst vor Corona besuchte, erzählte mir ihr Mann, Ellen habe gesagt, Elvira ist toll. Fast hätte ich sie verpasst, aber nur fast. Ich war so gebügelt nach dieser schrecklichen Autofahrt zu der gynäkologischen Reha-Klinik. Neben mir war auch jemand dabei anzukommen. Ich zog den Kopf ein, kein Nerv. Dann aber, am Empfang, sehe ich vor mir einen Rücken mit afrikanischen Zöpfen drüber. Die erste schwarze Frau, die ich in einer Reha sehe. Ob sie wohl tatsächlich aus Afrika kommt? Vielleicht ist sie auch eine Afrodeutsche. Darf man ja jetzt nicht mehr fragen. Habe ich aber trotzdem. Hinten im Warteraum saßen wir zwei dann. Und ich sagte, sind Sie auch gerade angekommen? Ich komme aus Tübingen. Ich bin völlig fertig, lauter Umleitungen. Und sie antwortete, dass sie aus Bayern kommt und eine gute Fahrt hatte. Da wusste ich zwei Dinge. Erstens, so wie sie spricht, ist sie irgendwo in diesem riesigen Kontinent Afrika aufgewachsen. Und das ist eine tolle Frau. Die möchte ich kennenlernen. Wenig später sind wir zusammen spazieren gegangen und haben uns gegenseitig unsere Lebensgeschichten erzählt. Irgendwann wollte übrigens diese andere vom Parkplatz, dass ich sie in meinem Auto zum Erdbeerpflücken fahre. Als die endlich weg war, sagte ich zu Ellen, ich will mit dir dahin, nicht mit der. Und sie hat man dir angesehen, Grins. Ich glaube an Intuition. Ich glaube daran, dass hinter all den viel beschworenen und mal mehr, mal weniger vorhandenen Unterschieden zwischen den Menschen eine große gemeinsame Menschlichkeit liegt. Und dass es Menschen gibt, mit denen hat man Übereinstimmungen, gute Übereinstimmungen, wie eine Melodie, ein Klang, der miteinander schwingt und ineinander klingt. Und diese Menschen kann man überall finden. In der Tat, sie ist mir aufgefallen, weil sie schwarz ist. Sie ist herausgestochen aus dem Gewohnten und das hat meinen Ankunftstran durchbrochen. Aber zu meiner Freundin ist sie geworden, weil sie so ist, wie sie ist. Ganz egal, wie sie aussieht oder wo sie herkommt. Unsere Lebenssituation, die Dinge, die um uns herum sind und mit denen wir uns beschäftigen müssen, das sind Dinge, die wir einander anvertrauen können. Aber es sind die Dinge, die um uns herum sind, unsere Herkunft und so weiter. Der Kern ist die gemeinsame weibliche Menschlichkeit und die Nähe unserer Persönlichkeiten. Vor vielen Jahren hat mir eine Weitgereiste ein bemerkenswertes Erlebnis geschildert. Auf einem Bahnhof nahm sie mit Erschrecken ein seltsam fremdartiges Gesicht in der Menge wahr. Dann erkannte sie, dass sie auf eine verspiegelte Wand blickte, ein häufiges architektonisches Detail japanischer Bahnhöfe, erklärte sie. Das fürchterliche Gesicht in der Menge war ihr eigenes. Vor ebenfalls vielen Jahren habe ich einen Film gesehen, der in mir die Erwartung weckte, jetzt ändere sich endlich etwas, die Farbe lila. Irgendwann tauchten in diesem Film Menschen mit hässlich fahlen Gesichtern auf. Die ersten Weißen. Unser Gehirn ist ein erstaunliches. Ja, man schaut dich an, schwarzes Mädchen. Immer noch stichst du aus der Menge heraus. Das ist ein Reflex, solange die Hautfarbe nicht als Norm in der Wahrnehmung abgespeichert ist. Kann das niemand verhindern? Ich auch nicht. Und ein schnell weggucken macht es auch nicht besser. Dann ist das andere noch weniger normal. Es wird peinlich. Aber wie man dich anschaut, das ist eine andere Sache. Vor nicht so langer Zeit veranstaltete die Stadtbücherei Reutlingen im Rahmen der interkulturellen Woche einen Abend mit lebenden Büchern. Menschen als Botschafter ihres Ursprunglandes. Oh, Endlich konnte ich ganz offiziell fragen, wo Mensch herkommt und wie es da so ist. Ha! An einem der Tische war der Gastgeber von der Elfenbeinküste. Er erzählte mit akzentlos fließenden Worten, wie schrecklich der Deutschunterricht für ihn als Junge war. Dabei sprach er mit einer Eloquenz, die mancher deutscher Muttersprachler nicht erreicht. Ich hatte mit meinen Französischlehrern so meine Schwierigkeiten und bis heute... Mein Französisch reicht über rudimentäres Gestammel nicht hinaus. Und er unterrichtet jetzt Deutsch? Ups. Außerdem war Deutschland nicht seine erste Station. Er war ein weitgereister, eine charismatische, beeindruckende Persönlichkeit. Hatte er vielleicht eine geheime Kraftquelle? Alles war gut, bis diese Dame an den Tisch kam. Bei jedem Satz, den er sagte, referierte sie, ja, der afrikanische Mann. Und dann kam irgendein Klischee und sie blickte mit huldvoll strahlender Gutmenschenmiene in die Runde. Sie war so wichtig, dass er kaum mehr zu Wort kam. Mein Gesicht wurde weißer und weißer. Mein Blick suchte den Untergrund unter dem Tisch, um sich dort zu verkriechen. Meine Güte, wie oft erlebt dieser kluge Mann solche dümmlichen Peinlichkeiten? Ich bin darauf getrillt, höflich zu sein. Es fällt mir von jeher schwer, Unangenehmes anzusprechen. Inzwischen hat sich das gebessert, aber ich konnte am Tisch unseres Gastgebers doch keinen Eklat produzieren. Bis heute grüble ich, was ich hätte tun können. Er war der Gastgeber und er löste das Problem, indem er seine Gäste mit freundlicher Geste entließ. Ich wagte es. Ich blieb sitzen. Ich wollte doch so vieles fragen. Ich holte Luft und sagte, dass ich so gerne noch etwas über sein Leben in seiner Familie gehört hätte. Irgendwas in der Art. Und? Er erzählte. Er erzählte von der Liebe seiner Mutter. Und in dem Moment strahlten seine Augen. Und ich dachte, ja, das ist es. Das ist seine Kraftquelle. Ich bin ihm dankbar. Er hat mich nicht als Täterin positioniert. Er hat mir den Weg der Mitmenschlichkeit offen gehalten und diesen wunderbaren Moment geschenkt. Die Gutmenschin würde das N-Wort niemals aussprechen. Das macht die edle Europäerin nicht mit dem armen Afrikanerlein. Oh ja, schwarzes Mädchen, du hast recht. Diese Denke, die es nicht einmal merkt. Rassismus ist der hässlichste Auswuchs der Kriegsgesellschaft, wie unsere es eine in Wahrheit immer noch ist. Es bleibt ja nichts anderes, als dagegen aufzustehen. Es ist dein Recht und deine Pflicht. Ellen hat viele Freunde und gute Bekannte, auch Bajuwaren wie ihr Ehemann. Und da saß sie doch, wie es sich in Bayern gehört, mit einigen davon im Bierzelt mit einem Glas Bier mit Cola. Und der neben ihr beugt sich zu ihr und flüstert, soweit man im Bierzelt flüstern kann, »Du, Ellen, weißt du, wie man dieses Getränk früher genannt hat?« »Einen Neger.« »Und was macht die coolste Frau unter der Sonne?« »Reißt ihr Glas hoch und brüllt quer durchs Bierzelt.« »Ey, für die Schwarze hier noch Neger!« »Oh, Frau, da hast du sie ihnen aber gegeben.« »Was hat sie da gemacht?« »Sie hat das gemeine Wort gesprengt. Angesichts dieser souveränen Frau...« ist die Peinlichkeit so offensichtlich geworden, dass es an seiner eigenen Peinlichkeit geplatzt ist, zu lauter Bröseln, die sich peinlich giggelnd unter die Biertische flüchten. Ja, sagt sie. Sie hält das Wort vor sich, damit niemand anders sie so nennen kann. Ich kann ganz schön was von ihr lernen. Das Wort ist auch für Ellen eine beständige Bedrohung. Aber sie ist nicht mit der Ausgrenzung aufgewachsen. Sie ist unter schwarzen Menschen aufgewachsen, eine ganz normale junge Frau wie alle anderen. Sie kann die Schlange anfassen, am Kopf packen. Für dich, schwarzes Mädchen, die du diese Ausgrenzung von Kindheit an erlebt hast, für dich ist dieses Wort ein tiefsitzender Schmerz, denke ich zumindest. Es wird zu einem Krieg der Worte. Und der Krieg wird mächtiger. Vor einiger Zeit sah ich das Bild eines stolzen Kochs, der in Nigeria geboren wurde und in Europa eine veritable Karriere hingekriegt hat. Ich sah ihn vor seinem Restaurant zu mohren. Das Wort Moor hat eine andere Tradition als das Wort Neger. Es stammt aus einer älteren Zeit, in der dunkelhäutige Menschen halb mystische Wesen waren, Boten einer anderen, exotischen, verheißungsvollen Welt. Der schwarze Ritter, der schwarze Märtyrer, ein ganz besonderer, ein heiliger Mauritius, der Moritz, ein geachteter Name. Der erfolgreiche schwarze Koch weiß darum. Gaststätten zu mohren waren immer etwas Besonderes, sagt er. Er greift also diese Tradition auf und eignet sie sich an. Er wird zum Role Model des erfolgreichen Migranten, indem die Europäer, wenn sie es denn wollen, ihre eigenen Aufstiegsträume in einem anderen Land, für uns war das einmal Amerika, wiedererkennen und anerkennen können. Wie gesagt, die bereit dazu sind, aber es ist eine Chance für ihn und für andere Migranten. Aber er hat nicht nur Lob geerntet. In unserer demokratischen Gesellschaft, die humanistischen Werte propagiert, hat das Täter-Opfer-Thema eine interessante Erweiterung erfahren. Die öffentliche Positionierung einer Gruppe als Opfer ist ein probates Mittel zur Machtgewinnung. Die als Opfer anerkannte Gruppe kann Forderungen stellen und sie gewinnt die Deutungsmacht. Das Anliegen des Opfers ist legal. Der Täter verliert die Deutungsmacht. Ihm bleibt nur Gegenwehr oder Unterwerfung. Beides bestätigt seinen Täterstatus. Das Machtverhältnis kippt. Die Umkehrung wird zum Teil vehement eingefordert. Damit wird dem Täter die gleichwertige Menschlichkeit abgesprochen. Welches seine Motive sind, seine Sichtweise, ist nicht von Belang. Ob er sich gar ebenfalls als Opfer sieht, obsolet, nicht akzeptabel. Ein Opferstatus braucht den definierten Feind. Im Moment erleben wir eine Inflation der Opfer von Queer bis Querdenker. Alle sind Opfer. Alle kämpfen gegen das Böse, das sie bedroht, die linke Antifa bis zur AfD. Menschen werden nach ihren wirklichen oder vermeintlichen Privilegien oder dem wirklichen oder vermeintlichen Mangel daran in Täter und Opfer klassifiziert. Wir hier und die da, die sind gegen uns. Eine immer weitere Zersplitterung, eine wahre Opferrivalität bricht auf. In der Logik der Kriegsgesellschaft ist der Kampf das Mittel gegen das Unerwünschte. Das als böse Gebrandmarkte muss entfernt werden. Ein Schuldiger muss die Verantwortung übernehmen und büßen. Ihm wird die Ehre genommen. Die Ehre regelt den Status im Gefüge der Macht. Satisfaktion muss erlangt werden. Das Mittel dazu ist Macht. Macht über. Der Gebrandmarkte kann geächtet, ausgestoßen und in letzter Konsequenz getötet werden. Damit bewegen wir uns weiter in der Logik der Kriegsgesellschaft. Ist das die Welt, in der wir leben wollen? Vor einiger Zeit wurde ein grässlich rassistischer Film entdeckt, Blackfacing, der als Schwarzer markierte, als Sklave angepriesen. Genauer gesagt, der Blackgefacete trat als GI mit Kofferradio auf und wurde als Herr Bimbo einer älteren Frau als Sklave angeboten, die das ganz normal fand. Und das auch noch als Sketch. Verstörend. Der Film gehört auf den Index. Verboten. Der Produzent ganz klar als Rassist geächtet. Der Produzent war Otto. Otto war der Komiker meiner Kindheit. Ich bin 62 Jahre alt. Damals gab es kein Internet. Das heißt, die öffentliche Sprache war sehr reglementiert. Das offizielle Wort für Schwarze war damals Neger. Es galt als neutral, was es natürlich in Wirklichkeit nicht war. Amerika war damals das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der Bringer unserer Demokratie, der bewunderte große Bruder, der amerikanische GI ein Held und die amerikanische, nicht zuletzt die schwarze Musik, die begehrte Moderne der Jugend. Ich erinnere mich nicht, dass der Begriff Blackfacing im öffentlichen Diskurs damals schon existierte. Aber es gab ein gemeines Wort. Das gemeine Wort, das die geheime Herabsetzung, die das als neutral dargestellte Wort Neger verhehlte. Diese Gemeinheit trat in einem Wort zum Ausdruck, der öffentlich nicht gebraucht werden durfte. Bimbo. Komik, oder sagen wir satirische Komik, arbeitet mit Brüchen. Sie trachtet danach, das Verhehlte sichtbar zu machen. Wenn also der GI mit seinem schicken Kofferradio, der unter seiner schwarzen Färbung als ganz normaler Mensch wie du und ich erkennbar ist, wenn dieser Mensch also als Bimbo einer älteren deutschen Frau als Sklave angeboten wird und sie darauf eingeht, dann wird hier nicht der Schwarze vorgeführt. Genau wie in Gerhard Polts Sketch »Marlene, hol mal die Zigaretten«, nicht die Asiatin vorgeführt wird, sondern der selbstgerechte rassistische deutsche Macho, so wird hier die ewig gestrige, kolonial geprägte Rassistin vorgeführt. Guck mal, wie peinlich! Dass dieser Trick der Satire, mit Brüchen zu arbeiten, in der heutigen Sprachkultur der Shitstorms nicht mehr funktioniert, das verstört nun mich zutiefst. Was geschieht, wenn allein eine gefühlte Beleidigung eines anerkannten Opfers ausreicht, eine Person als Täter zu brandmarken, zu ächten, zu vernichten, ohne Anhörung ihrer Position, wenn Worte zu Waffen werden, wenn über dies und das und jenes nicht mehr gesprochen werden darf? Wo befinden wir uns dann? In einer Welt, in der Worte zu Waffen werden, In einer Welt der Angst und des Misstrauens, der Zersplitterung. Otto und Gerhard Polt sind ganz klar miese Rassisten. Ich bin eindeutig eine rassistische Aktivistin. Schließlich habe ich das böse Wort gesagt. Und der schwarze Koch ist ein Verräter seiner Rasse. Der ehemalige Ballettmeister, der eine Quote für schwarze Tänzer und Tänzerinnen fordert, um ihre Chancen endlich zu erhöhen, ist natürlich ebenfalls in Wirklichkeit ein typisch weißer Rassist. Schließlich hat er die Lehrerin, die eine schwarze Tänzerin rassistisch beleidigte, wie sie sagte, nicht entlassen. Es sei nicht so einfach, hat er sich herausgeredet, und der verletzten Schwarzen gar noch ein klärendes Gespräch nahegelegt. Wo es doch ganz klar ist, diese weiße Rassistin gehört bestraft, aus mit ihrer Reputation. Noch ein Gespräch? Was für eine Zumutung. Es soll endlich mal eine bezahlen. Die Kriegsgesellschaft regelt Konflikte, indem sie einen Schuldigen ausmacht, der bezahlen muss. Rassismus ist der hässlichste Auswuchs der Kriegsgesellschaft. Wohin kommen wir, wenn wir ihn mit der Logik der Kriegsgesellschaft bekämpfen? Im kolonialen Zeitalter wurden die jungen Männer der weißen Erobererschicht auf Härte gedrillt. Ihnen wurde unmissverständlich beigebracht, ihr seid entweder Täter oder Opfer. Das ist in allen kriegerisch-patriarchal geordneten Gesellschaften so. Sie sind vom Grundaufbau her hierarchisch. Es geht immer darum, wer die Macht hat. Macht heißt hier, wer wem befiehlt. Dies sichert die Stellung in der Gesellschaft, die man erringen oder zumindest erhalten muss. Der heimliche Schatten ist die drohende Demütigung, der Ehrverlust, die Schwäche. Die unterste Schicht sind im Allgemeinen die, auf denen letztendlich alles fußt. Die Bauern. Sie gelten als schwach, dumm und schutzbedürftig. Sie brauchen einen Herrn. In Deutschland wie auch andernorts konnten sie gar zum Besitz dieses Herrn zählen. Sie hatten keine freie Entscheidung über ihr Leben. Nur in diesem Wertgefälle kann der Herr seine Herde hüten. Das beharrliche Abwerten der Unterlegenen und Untergebenen könnte auch aus dem heimlichen Wissen der Herren entspringen, dass sie einem anderen Menschen das zufügen, wovor sie selbst sich am meisten fürchten. Deshalb müssen diese die schlechteren Menschen sein. An ihnen wird das exerziert, was man selbst als Feind in sich trägt. Die Schwäche, der Spott, die Ohnmacht. So bleibt man selbst mächtig und stark. Täter und Opfer ist das Grundtrauma dieser Gesellschaften. Es betrifft alle. Alle können Opfer werden und ihrerseits zum Täter am nächstschwächeren. Als die europäischen Herren Afrika eroberten, fanden sie Menschen vor, die ganz anders aussahen als sie selbst und eine ganz anders anmutende Kultur hatten. Hier war es noch viel einfacher, sie als grob, hässlich, primitiv, ja gar tierhaft darzustellen. Aus dem dummen Bauern wurde der Neger. Und dann stehen wir da.
aufregend, ein Blutmond. Naja,
Ich habe mich ein Leben lang geschämt. Als Versagerin an den Kriterien der Gesellschaft, als hässliche Deutsche, Vertreterin der Täternation, Judenmörder und Ausländerhasser. Ich habe mich geschämt, als sprachloses Opfer von Zuweisungen. Und ganz am Anfang, da habe ich mich geschämt als das schlechte Kind. Ich war ein sensibles Kind, aber ich war da und ich brauchte. Also war ich der Täter meiner Mutter. Also eine böse Frau, mehr nicht. Nein, ein traumatisiertes Opfer gesellschaftlicher Umstände. Mein Vater war ein Bauernsohn, aber ein Besitzender. Einer, der freiwillig vom Hoferben zum Facharbeiter in der Fabrik wechselte. Er war liebevoll und fürsorglich meiner Mutter gegenüber. Er war ihr Vati. Eine Redewendung, die ich von ihm kenne, war die unterste Schublade. Die Familie meiner Mutter war genau das. Ich habe das erst sehr spät begriffen. Es war das streng gehütete Geheimnis meiner Mutter. Ich fand es durch mühsam herausgequetschte Informationen, kleine, verschämte Nebensätze in seltenen, nahen Momenten in ihrem hohen Alter und durch meine Erinnerung. Die asoziale Schwester mit ihren Trinkermännern und den straffällig werdenden Kindern, die teilweise in Pflegeheimen aufwuchsen. Die besser situierte Schwester, die einen Metzgermeister geheiratet hatte und deren uneheliche Kinder erst mit der Zeit auftauchten, beispielsweise in Amerika. Die hübsche jüngere Schwester, die mit den GIs ausging, das Luder, da die Huren, die Diebe, die unterste Schublade. Meine Großeltern waren Besitzlose, Menschen, denen man in ihrer Heimat traditionell keine Ehe zugestand, weil sie zu arm waren, zu arm zum Heiraten und die trotzdem Kinder bekamen, die ihre Armut noch verschärften. Oh ja, das habe ich in meinen lebenslangen Mühen herausgefunden. Das Kind ist Schande und Gefahr. Es zerstört das Leben der Mutter. Das Kind ist der Feind im Bauch der Mutter. Der armen Mutter. Der unverheirateten Mutter. Meine Mutter war die Älteste und im Gegensatz zu ihren Schwestern die Strenge. Ich bin die Erbin des Traumas meiner Mutter. Das Kind, das mit hochgezogenen Schultern und eingezogenem Kopf am Rand der Welt entlangschlich. Es hat mein ganzes Leben durchschnitten. Und ich habe dieses Leben gebraucht, um mich davon zu befreien. Ich bin nicht die Einzige, der so etwas widerfahren ist. Es gibt viel zu viele, die immer noch leiden. Ich werde jetzt 62 und ich bin endlich ein Mitmensch geworden, trotz all dessen, was ich durch dieses heimliche Handicap nicht verwirklichen konnte. Und jetzt, mein schwarzes Mädchen, bin ich deine Täterin. Du stehst vor mir, empowered, black and beautiful, und klagst mich an, weil ich der weißen Herrenrasse angehöre, privilegiert bin und keine Ahnung habe, was Diskriminierung bedeutet. In der Tat, ich habe nicht erlebt, was du erlebt hast. Ich kenne dich nicht, nicht persönlich. Und du weißt ebenso wenig, was ich erlebt habe. zorniges, schwarzes Mädchen. Willst du, dass ich dich begreife? Oder willst du mich verprügeln, weil ich weiß bin? Wenn du sagst, zu viele weiße Menschen schauen nicht über ihren Tellerrand und wollen nicht begreifen, dass schwarze Menschen Diskriminierungen ausgesetzt sind, die ihnen so nicht widerfahren, diesem Satz werde ich bedenkenlos zustimmen. Wenn du aber sagst, weiße Menschen sind grundsätzlich Rassisten, sie gehören der weißen Herrenrasse an und kennen keine Diskriminierung. Dieser Satz ist rassistisch. Er ist vorsätzlich borniert, diskriminierend und gewaltschürend. Oh, ich glaube dir, du hast solche weißen Menschen erleben müssen. Ich habe auch Kopftuchfrauen getroffen, deren Verhalten dem Klischee der Kopftuchfrau entsprach. Trotzdem, sind das nicht die Kopftuchfrauen? Ist das nicht die Kopftuchfrauen? Die Kopftuchfrau ist zuallererst ein Mensch und eine Frau wie ich. Sie könnte eine so wunderbare Freundin sein wie Ellen, geboren und aufgewachsen in Nigeria, Miriam aus Mexiko und Margarete aus Schwaben. Unser Gleiches verbindet uns und unsere Unterschiede bereichern uns. Ich reise in den Erzählungen meiner Freundinnen. Der Klang der Brotfladen, die die Großmutter am Morgen vorbereitet, das Knicksen vor Älteren mit einem schweren Wasserbehälter auf dem Kopf, die Versöhnung mit der Schwägerin beim Gartencafé am Ostersonntag. Ich reise über die Welt und in die Welten, in den Lebensgeschichten meiner Freundinnen. Mein Horizont weitet sich.
Stehen wir da und berühren uns im Herz. Okay, ihr findet das jetzt vielleicht ein bisschen schmalzig, aber was machen wir dann? Ich wünsch mir so sehr, ich wünsch mir so sehr, dass wir verstehen könnten. Wenn wir gemeinsam gehen, kann diese Welt bestehen. Und dann stehen wir da, und der Mond ist ein Honigmond, von dem Süße tropft. Und dann stehen wir da, vielleicht tanzen wir, vielleicht tanzen wir auch.
Einer weißen Übersetzerin abzusprechen, sich in den Text einer schwarzen Lyrikerin einzufühlen, die diese Übersetzerin sogar gewünscht hätte, ist rassistisch. Es verurteilt Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe. Es spaltet. Die Forderung, jedes müsse als Vertreter seiner Hautfarbe auftreten, hier das Opfer, da der Täter, beraubt Menschen ihrer individuellen Menschlichkeit und führt in einen Kriegszustand. Die mitmenschliche, respektvolle Gesellschaft funktioniert nur auf einer gemeinsamen Grundlage, auf der unterschiedliche Erfahrungen und Bedürfnisse kommuniziert und verhandelt werden können. Wenn wir sagen, wir haben hier eine in Frage kommende weiße Übersetzerin, aber die darf das nicht, weil sie weiß ist, dann ist das diskriminierend und spaltend. Wenn wir aber sagen, wir haben da eine schwarze Übersetzerin, deren Kompetenz wir sichtbar machen wollen, wir brauchen eine Quote, um schwarzen Menschen die Chancen zu verschaffen, die ihnen für ihre Fähigkeiten ebenso zustehen, dann ist das ein Schritt in eine mitmenschlichere, respektvollere Gesellschaft. Ich bin weiß und ich bin Deutsche. Ich muss mich damit auseinandersetzen und ich bin mitverantwortlich. Aber ich bin ich. Ich bin nicht die Weiße und die Deutsche. Und schon gar nicht die Herrenrasse. Nicht einmal meine Vorfahren waren Herren. Ellen ist schwarz. Von ihr kann ich viel erfahren, wie sie als Schwarze in Deutschland lebt. Aber sie ist nicht meine Freundin, weil sie schwarz ist. Sie ist meine Freundin, weil sie sie selbst ist und ich es toll finde, wie sie ist. Ich habe einen Sensor für diskriminierendes Verhalten, egal gegen wen. Ich weiß, wie weh das tut. Ich hatte lange Zeit große Angst, jemanden zu verletzen. Ich habe sie immer noch. Es hat mich angreifbar gemacht, zur Zielscheibe. Ich musste lernen, auch Unangenehmes anzusprechen. Aber andere Menschen klein zu machen, ist für mich kein Gefühl der Stärke. Nicht einmal, wenn ich wütend bin. Gerade da nicht. Es ist ein jämmerliches Gefühl. Wirklich stark fühle ich mich, wenn es mir gelungen ist, im anderen ein Lächeln zu wecken. Wenn ich die Schönheit im anderen fühlen, anrühren kann. Dieses warme Dings da, das glücklich macht. Der Kampf der Worte macht mir Angst. Ich wünsche mir echte Wertschätzung. Wie habe ich die schwarze Modeschöpferin bewundert, die mit 50 Jahren noch so schön war, dass sie selbst als Model hätte auftreten können in ihren wundervollen Kreationen aus afrikanischen Stoffen und Mustern, in deren prachtig Quarkgesicht kläglich versinken würde. Aber wirklich beeindruckt, als hervorragendes Modell für eine Neufassung von Heldentum, haben mich Frauen, über die ich Dokumentationen im Tübinger Terre de Femme Frauenwelten Filmfest gesehen habe, Laima Bovi und ihre Friedensfrauen, lange bevor sie den Friedensnobelpreis bekam, die Frauen in Ruanda, die das Grauen erlebt haben und die darum kämpfen, die Wunden des Völkermords zu heilen. Sie sind für mich die wahren Heldinnen unserer Welt, die es verdient haben, ein Denkmal zu bekommen, ein Denkmal, Denkmal nach. Wenn wir zu einer wirklich humanen, toleranten Gesellschaft des Miteinanders gelangen wollen, in der Konflikte nicht durch Macht entschieden werden, sondern durch Machen, durch Verständigung, Verhandlung, Vereinbarung, dann brauchen wir eine gemeinsame Grundlage, die haben wir schon. Wir hätten sie, wenn wir sie denn anerkennen wollten. Unsere gemeinsame Menschlichkeit, die hinter allen kulturellen, gesellschaftlichen und individuellen Unterschieden die gleichen Grundbedürfnisse der emotionalen Versorgtheit, des Respekts und des unterstützenden Miteinanders kennt. Nur durch sie können wir das Täter-Opfer-Trauma, das uns ausnahmslos alle, jedes auf seine eigene Weise, gefangen hält, begreifen und wandeln.
Dann stehen wir da, schauen den Mond an. Und ich nehme deine Hand und du nimmst meine Hand und wir stehen ganz nah. Stehen wir da. Und wir müssen nicht mehr Täter und Opfer sein.